Gott macht es gut und gibt Gutes. Die Frage nach dem Lohn. Matthäus 19, 16 bis 30. Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin. Verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erlange? Wie komme ich in den Himmel? Da stellt einer die wichtigste, die entscheidende Frage. Ist klasse. Der stellt die Frage, die für uns Menschen die entscheidende ist im Leben und im Sterben. Wie komme ich in den Himmel? Wenig Menschen fragen heute noch so. Wir fragen oft sehr oberflächlich, auch wir Christen. Nicht die Frage, wie komme ich in den Himmel, sondern wie lebe ich gut? Wie wird mir Hilfe? Wie komme ich in der gegenwärtigen Schwierigkeit zurecht? Wo ist Jesu Kraft, dass ich meine Gesundheit wieder habe? Das sind so unsere Fragen. Die tiefste, die wichtigste, entscheidende Frage: Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Wie kommt mein Leben zum Ziel? Die ist schön, die ist wichtig, die ist gut, die ist hilfreich, dass Jesus auch immer wieder seine Kraft jetzt in diesem Leben für uns zeigt. Das ist wichtig. Aber dass wir uns das verdeutlichen, auch die größten Krafttaten sind zunächst einmal eine zeitliche Hilfe. Für einige Zeit. Vielleicht für einige Jahre. Selbst das größte Wunder, das Jesus getan hat, die allergrößte Krafttat überhaupt, die Auferweckung des Lazarus. Das war gewaltig. Aber der Lazarus ist wieder gestorben. Die Frage nach der ewigen Seligkeit ist damit nicht beantwortet. Der Ort der Wunder. Zeitliche Hilfe ist wichtig, ist hilfreich. Aber das größte Wunder, die größte Kraft hat Jesus, ist, wenn ein Mensch wirklich bekennt, ich habe Frieden mit Gott und mein Leben geht zur Ewigkeit. Das ist das größte Wunder. Wunder sind so eine Sache. An diesem Samstag im Januar, zweiter Samstag im Januar, erzählt mir unser Dekan-Evangelist Sundar Rao, der arbeitet oben im Sielergebiet im Dschungel. Da erzählt er uns, der ganzen Gruppe, die da war, diese Geschichte. Sie waren im Gottesdienst versammelt. Ein Mann aus dem Dorf war auch dabei, der war nicht getauft, aber interessierte sich sehr für das, was da verkündigt wurde. Und dann kam Mitglieder aus seiner Familie und haben gesagt, deine Tochter ist gestorben. Du bist schuld, weil du zu diesem fremden Gott Jesus gegangen bist. Es erzählt er so kindlich und hat dann weiter erzählt. Ich habe dann gesagt zu dem Mann, bleib da, wir schließen den Gottesdienst ab miteinander. Und nach dem Gottesdienst ging er mit den Gemeindeältesten und einigen Gemeindegliedern in diese Hütte und sie haben gebetet dort. Den ganzen Tag weiter und dann sagt er, und nachts um 10, da schlug dieses Mädchen die Augen auf und stand auf und war wieder lebendig. Das war an diesem Ort der Auslöser, dass ungeheuer viele nun gefragt haben, wer ist dieser Gott Jesus, der so seine Kraft zeigt? Und er sagt, so ist unsere Gemeinde dort ganz gewachsen. Ich habe ihn nachher noch einmal angesprochen und habe, ich muss das so sagen, ich habe gesagt, Sundar, war dieses Mädchen wirklich tot? Und da schaut er mich an und sagt, ich weiß, wie Verstorbene aussehen. Da ist mir etwas sehr deutlich geworden. Für diese Christen in Indien, die in diesem Erleben stehen, dass der Dorfzauberer, der Medizinmann, seine Kraft einsetzt, die kommt aus ganz anderen Quellen, für die ist das ein ganz, ganz wichtiges Geschehen. Und sie werden durch solch ein Wunder zu der Frage gelenkt, wer ist dieser Jesus? Für mich, der ich in einem ganz anderen Umkreis lebe. Für die Inder ist das Wunder der Türöffner zu Jesus hin. Und für mich ist ein Wunder zunächst einmal der Türöffner zu vielen Fragen. Ich möchte es gar nicht jetzt herunterreden und sagen, wir sind ungläubig oder so, sondern wir leben in einer anderen Umgebung, die Auseinandersetzung um die Wahrheit des Evangeliums findet bei uns zuerst nicht durch die Krafttaten statt, sondern das sind ideologische Auseinandersetzungen. Bei uns geht's viel mehr über das Reden, über das Wort, über die Verkündigung, über das Verstehen. Wunder sind zeitliche Hilfe. Und haben einen einzigen Zweck. Sie wollen uns an die Stelle bringen, wo dieser reiche Jüngling jetzt schon ist. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Jesus macht das einmal sehr deutlich, der Bericht über sein Tun, als diese 10 Aussätzigen zu ihm kommen und ihren Hilferuf ausstoßen. Erbarme dich unser. Und er heilt sie alle 10. 9, die sind jetzt wieder kerngesund, aber meilenweit von der Frage nach dem Ziel ihres Lebens entfernt. Einer, der kommt zurück und fragt nach Jesus. Darum ist bei uns es geschehen auch unter uns Zeichen und Wunder. aber sie eignen sich nicht für eine öffentliche Propaganda, weil sie ungeheuer viele Fragen auslösen, bei uns Kopfmenschen hier im Westen. Sie vertiefen unseren Glauben. Sie geben uns Anhalt und Erfahrung mit Jesus. Aber dass Menschen dadurch auf den Weg zu Jesus gestellt werden, das geschieht unter uns ganz selten, was in Indien die Regel ist. Die allermeisten Gemeinden, gerade oben im Dschungel, wo die Medizinmänner solch eine Macht haben, die allermeisten Gemeinden sind durch solche Krafttaten und Wunder entstanden. Zeitliche Hilfe, Hinweisleiter zu Jesus. Das Entscheidende aber ist die Ewigkeitsfrage. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme, dass ich das ewige Leben erlange? So fragt dieser junge Mann. Er spricht Jesus sehr respektvoll an. Luther übersetzt Meister, im Text steht Rabbi, Lehrer. Du weißt das doch. Er erkennt Jesus. Er stellt nicht nur die richtige Frage, sondern er stellt sie dem Richtigen. Da kommt beides zusammen. Ein beeindruckender Anfang dieser Geschichte. Er stellt die richtige Frage und er stellt sie an Jesus, der die Antwort weiß, die Antwort ist. Menschen suchen heute schon auch im tiefsten Antwort auf diese Frage, was geschieht mit meinem Leben? Was ist denn nach dem Sterben? Es gibt große Antwortsysteme. Zum Beispiel der Hinduismus, der weiß eine Antwort, die ist sogar ein ganzes Stück hilfreich für Menschen. Seine Antwort heißt in der Hindu-Religion, wenn du stirbst, ist das nur ein Durchgang zum nächsten Leben. Du wirst wiedergeboren in einem nächsten Leben. Und dieses nächste Leben bestimmt sich nach dem, wie du jetzt hier gelebt hast. Da ist sogar die Frage beantwortet, was muss ich tun? Ich tue hier mein Leben so gut wie möglich und werde im nächsten Leben auf einer höheren Stufe wiedergeboren. Das ist ein Antrieb im Leben, ein ganzes Stück weit. Aber wenn man sich verdeutlicht, was hier als Antwort gegeben ist, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Ist im Tiefsten eine unwahrscheinlich deprimierende Antwort. Ja, du hast gelebt, du bist geboren worden als Baby, hast die und die Krankheiten durchgemacht, dann das und das erlebt, diese Rückschläge. Leben ist ja gekennzeichnet durch viele, viele Strecken, durch ziemlich Schweres. Und jetzt beginnt das alles wieder von vorn. Eine deprimierende Antwort. Du kannst nicht aussteigen aus diesem Kreislauf. Der Hindu rechnet mit mehr als 3 Millionen Wiedergeburten. Unendlich viel. Darum wie bei uns die Reformation des Hinduismus ist der Buddhismus. Der Buddhismus gibt noch eine ganz andere Antwort. Der sagt, Leben ist ganz grundsätzlich Scheitern, Leiden. Nimm das an, schick dich drein und versuch dich von allem loszumachen. Und so wirst du ins Nirvana eingehen, ins ewige Nichts sein. Auch das ist eine schlimme Antwort. Die gleicht verblüffend zuerst dem, wenn zum Beispiel der Hebräerbrief sagt, einzugehen in die Ruhe. Aber biblisch heißt Ruhe nicht nichts sein, das gar nichts mehr ist, sondern biblisch heißt Ruhe Fülle. Der Sabbat ist die Fülle die Erfüllung. Es gibt so viele verschiedene Antworten auf die Frage, was kommt denn nach dem Tod? Es ist alles aus. Ist alles aus. So antwortet der Atheismus. Genieße dein Leben jetzt. Paulus sagt es ja, 1. Korinther 15, lasst uns leben und genießen, denn morgen sind wir tot, dann ist nichts mehr. Jetzt musst du zupacken. Stell diese Frage überhaupt nicht. Es beruhigt uns aber nicht. Der Islam, der antwortet auf diese Frage, gib dir Mühe. Lebe dein Leben so, dass Allah dich belohnt, dass du in den Himmel kommst. Er antwortet auf die Frage, was muss ich tun? Du musst etwas tun. Dazu gibt er ganz einfache Leitlinien an die Hand. Was musst du tun? Du musst dieses Glaubensbekenntnis aussprechen. Allah ist der Ewige, Allmächtige und keiner ist ihm gleich und Mohammed ist sein Prophet. Du musst 40 Tage im Jahr fasten. Du musst 5-mal am Tag die Gebete sprechen. Du musst deine Wallfahrt in das Hauptheiligtum nach Mekka machen. Und du musst Almosen geben. Das sind die 5 Säulen des Islam. So antwortet er. Das tust du. Und dann kommst du ins Paradies. Wobei die große Unsicherheit immer bleibt, habe ich genug getan? Habe ich genug getan? Kein Muslim lebt in einer Heilsgewissheit, sondern er lebt in einem Heilstreben. Es ist eine Tunreligion, die mich ständig auftrappelt. So auch das Judentum. Das Judentum ist solch eine Tunreligion geworden. Immer mehr. Zunächst war die Grundlinien Gottes die Gebote und dann kamen noch weitere Anweisungen dazu, 635 Gebote und Verbote und dann die sogenannten Aufsätze der Ältesten, was da alles noch dazukommt, was noch alles zu tun ist. Wer alle diese Vorschriften halten wollte, der konnte nichts mehr schaffen. Der war nur noch mit 2 Dingen beschäftigt. Erstens, dass er alle einzelnen Vorschriften kannte, gelernt hat. Und zweitens, dass er sie gehalten hat. Das ist bis heute so. Die orthodoxen Juden in Israel, die ja der Staat bezahlt, er bezahlt ihnen praktisch ein Gehalt, die haben keinen Beruf. Sondern die sind nur damit beschäftigt, das Gesetz zu lernen und anderen zu lehren und selber zu halten. Das ist ein Fulltime-Job. Was muss ich tun? Von dieser Frage des Tuns, was muss ich tun, da geht eine Faszination aus, denn da wird etwas in meine Hand gegeben, was meine Ewigkeit bestimmt. Ich kann etwas tun. Das kommt dann in diesen ganz einfachen Formen, wenn man so jemand Älteres besucht und fragt, wie geht's Ihnen so? Ah, mir geht's so einigermaßen. Ich kann immer noch mein Sächle schaffen. Ich kann noch etwas tun. Faszinierend für uns Menschen, wie wir uns an dem, was wir tun können, messen und messen lassen. Im Grund denkt jeder von uns, das sitzt in uns im natürlichen Menschen ganz tief drin, ich bin so viel wert, wie ich leisten kann, was ich tun kann. Das steckt auch in dem Gedanken drin, je älter man wird, wie dann manche oder viele dann sagen, Ich habe nur einen Wunsch, dass ich niemand zur Last falle. Ich will nichts an mir tun lassen. Ich will tun. Das ist auch die Würde des Menschen. Das gehört zu uns. Wir Menschen, wir sind geschaffen zum Gestalten. Gott hat uns seine Schöpfung übergeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sind von Gott Beauftragte, 6 Tage sollst du arbeiten. Eigentlich wörtlich gestalten. Etwas tun, das bestimmt unser Leben. Ein erstes, was uns hier ein bisschen mahnt, ist das Tun alles. Ist Tun alles. Denn zum Beispiel Kinder, Kranke, Depressive, Alte, die fallen aus diesem Maßstab ja ein ganzes Stück weit heraus. Sind das dann keine vollwertigen Menschen? Das wird ja in unserer Gesellschaft, verschieben sich die Gewichte immer mehr. Immer mehr. Dieses Tun, das steht unter diesen 2 Grundvoraussetzungen. Wir sind von Gott Beauftragte. Das heißt, unser Tun soll nach seinem Willen, nach seiner Linie, nach dem, was er für unser Leben vorgibt, soll geschehen. Es ist nicht Tun aus Eigenverantwortung. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Der 2. Begriff, der hier steht, der heißt eigentlich, ich übersetze ganz modern, Prokurist. Handlungsbeauftragter. Das ist unser Tun. Nicht, dass ich aus eigenem Ermessen und aus eigenem Können und eigenem Antrieb gestalte, sondern als sein Beauftragter, als von ihm Geführter, als von ihm Geleiteter, als von ihm Begabter. Und das 2., das Ziel unseres Tuns ist nicht die Eigenverwirklichung, sondern das Ziel unseres Tuns ist der Sabbat, die Ruhe. Die Vollendung. Das Ziel der ganzen Schöpfung Gottes, an 6 Tagen schuf er Himmel und Erde. Und dann, was macht er am 7. Tag? Bitte? Da ruhte Gott. Da ruhte Gott. Und zwar ist das jetzt nicht so gemeint, jetzt war er erschöpft von der Schöpfung. Und war groggy und jetzt musste er wieder Kräfte sammeln, sondern jetzt hat Gott die Schöpfung genossen. Genossen. Da heißt es ausdrücklich, und er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das Hebräische lässt sich übersetzen, jetzt war alles vollendet, ausgestaltet. Das Ziel unseres Tuns ist tatsächlich der Sabbat. Dass alles vollendet ist, ausgestaltet ist, dass ich genieße. Wie heißt im Psalm 23 deshalb? Du, komm zuerst, du führest mich auf rechter Straße, und ob ich auch wandere im Finstertal, und dann heißt es, du salbest mein Haupt mit Öl. Jetzt beginnt das Fest. So wie die Frau sich steilt und die Frisur, wir gehen zu einem Fest, dann muss ich vor zum Friseur. Psalm 23, du salbest mein Haupt mit Öl. Jetzt beginnt das Fest. Und schenkest mir voll ein Gutes und Barmherzigkeit. werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da ist das Ziel. Ein zweites, was uns mahnt bei diesem Tun, Römer 3, Vers 12. Eine ganz nüchterne Analyse des Paulus zur Frage dessen, was der Mensch tut. Was steht da, Römer 3, Vers 12? Wenn wir es nicht auswendig wissen, müssen wir es aufschlagen. Sie sind alle abgewichen und alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Jetzt kommt es auf die Frage an, was heißt denn Gutes? Was heißt Gutes? Jesus antwortet ihr nach dem, was fragst du, was gut ist? Gut ist nur einer. Da meint er den lebendigen Gott. Gut heißt in seiner wörtlichsten Übersetzung wachsend, bleibend, ausreifend. In diesem Gut steckt also etwas vom Ewigen drin. Etwas, das wächst, etwas, das zunimmt, etwas, das bleibt. Sechsmal sagt es Gott bei der Schöpfung. Und er sah an, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Es war wachsend. Es war angelegt, dass es weiter wächst, dass es reift. Und es war angelegt, diese ganze Schöpfung, dass sie sich entfaltet und bleibt. Und jetzt ist klar, warum Jesus sagt, gut ist nur einer. Bleibend, wachsend, sich entfaltend, ewig ist nur Gott. Und was wir Menschen tun, ist Vergehendes im Tiefsten. Ist Vergehendes. Die Eva hat das sehr genau erkannt. Sie gab ihrem ersten Sohn den Namen, wer hat der erste geheißen? Kain. Das heißt auf Deutsch eigentlich der Starke, der Mächtige, die Kraft. Und ihrem zweiten Sohn gab sie den Namen Abel, Hauchvergehendes, Verwehendes. Psalm 146, Vers 4. Da wird unsere Existenz als Menschen beschrieben. Wir leben nicht als Kain, wir leben als Abel. Wie heißt es da?
Denn des Menschen Geist muss davon und er muss nicht auf die Erde werden, dann sind verloren
alle seine Pläne. Des Menschen Geist muss davon, er ist Abel. Es verweht, es vergeht, er muss wieder zur Erde werden und dann sind alle seine Pläne verloren. Gut ist nur einer, antwortet Jesus, nämlich Gott. Er ist der Ewige und er schafft Ewiges. Jetzt haben wir eine erste Antwort. Ich als Mensch mit meinem Tun, das unter dem Vorzeichen des Vergehenden, des Verwehenden steht, ich kann nichts für die Ewigkeit und ich kann nichts Ewiges machen. Wenn man sich im Beispiel klar macht, das ist die Familie im Urlaub am Meer und die Kinder, die bauen eine wunderschöne Sandburg. Mit allem drum und dran. Sie verwenden den ganzen Morgen und noch einen Teil des Nachmittags dazu. Da steht ein wunderbares Gebilde, naturgetreu, Maßstab nach, herrliche Burg. Und dann kommt abends die Flut und alles ist weggespült. Alles ist weggespült. Das ist das Tun des natürlichen Menschen. Weggespült. Ein Mensch ist in seinem Leben, so heißt es im anderen Psalm, Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber weht, so ist sie nimmer da. Und selbst ihre Städte kennen sie nicht mehr. Gibt's einen Liedvers, ich kann nur diese Zeile gerade. Da heißt: Und wenn dann das Lüftlein des Todes drein weht. Kennt ihr jemand den Vers? Wäre dankbar, wenn es jemand finden würde bis nächsten Dienstag. Ich kenne nur diese eine Zeile. Wirklich? Aber die Melodie könnte stimmen. Ob es dieses Lied ist, weiß ich nicht. Aber wenn nun das Lüftlein des Todes reinmäht, das ist bei uns Menschen so. Bitte? Menschliches Wesen, was ist gewesen? In einer Stunde geht es zugrunde. Aber jetzt kommt es nicht. Also, da gucken wir nach. Wir halten also fest, gut ist das, was wächst, was sich entfaltet, was Ewigkeitskeim in sich trägt, der Ewigkeit entgegenwächst. Und wir Menschen, wir haben keine Materialien. Alles, mit was wir bauen, was wir tun, ist vergänglich. Wir selber, unser Denken, unser Reden, unser Fühlen, alles, was wir in die Hand nehmen, ist vergängliches Material und taugt nicht, um Ewiges zu bauen. Wir müssen eigentlich jetzt eine ganz tief ernüchternde Antwort geben, wenn es um die Frage geht, wie werde ich ewig, wie komme ich in den Himmel? Haben wir keinerlei Möglichkeit, von uns aus so etwas zu tun. Wir können es nicht. Und deshalb weist Jesus jetzt diesem jungen Mann in seiner Frage, weist er einen anderen Weg. Er sagt zu ihm: Halte die Gebote. Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Woher kommen die Gebote? Die hat nicht irgendein Mose erdacht, da oben auf dem Berg, sondern es wird ausdrücklich gesagt, Gott nahm diese zwei Tafeln aus Stein und schrieb mit seinem Finger die Gebote darauf. Das Einzige, was Israel mit sich führte, die ganze Zeit in der Bundeslade, waren diese zwei Steintafeln. Da hat das vergängliche, irdische, verwehende Israel in seiner Mitte etwas Ewiges da gehabt. Ganz augenscheinlich. Nämlich die Tafeln der Gebote. Jetzt war mitten in dieser Zeit Ewiges da. Das ist natürlich jetzt nicht von diesen Steintafeln her zu verstehen, aber sie haben das immer vor Augen gehabt, das ist von Gott selber geschrieben. Und jetzt diese Gebote, die sind solches Ewigkeitsmaterial. Wer nach den Geboten Gottes lebt, wer diese Gebote hält, wer nach diesen Geboten sich ausrichtet, in dem und mit dem wird Ewiges gemacht. Die Gebote Gottes sind Ewigkeitsmaterial. Und mit dem kann man Ewigkeit bauen. Ganz schlicht gesagt, die Gebote Gottes, wer die hält, kommt in den Himmel. Der ist auf dem Weg zum Himmel. Halte die Gebote. Das ist ganz wichtig, was Jesus hier sagt. Das ist der Weg. Der junge Mann fragt noch nach, welche, weil er jetzt genau wissen will. Kommt ja an anderer Stelle einmal einer, die Pharisäer, zu Jesus. Was ist das wichtigste Gebot? Da steckt schon das Wissen dahinter, wir können die Gebote alle nicht halten. Dann wenigstens eines, was ist das wichtigste Gebot? Wie antwortet Jesus? Das wichtigste Gebot ist die Liebe, die Gottesliebe, die Nächstenliebe, die Liebe zu sich selbst. Diese Gebote, als Ewigkeitsmaterial. Mit der können wir unsere Ewigkeit bauen. Das ist der Weg. Und Jesus sagt, das ist doch im Grund einfach. Er nennt gar nicht die ersten Gebote, sondern er nennt die zweite Tafel, dort, wo wir täglich betroffen sind. Du sollst nicht töten. Ich nehme nicht an, dass uns das heute, so wie wir da sitzen, viel Mühe gekostet hat, dieses Gebot zu halten. Du sollst nicht töten. Das halten wir doch, ist doch klar. Ja, da kommen wir nachher drauf. Aber zunächst, der Wortlaut, wir halten diese Gebote. Ist übrigens gar nicht so selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich. Jetzt gerade in diesen Tagen, ich bin gestern Nacht auch unterwegs gewesen, da ist mir das geschwind durch den Kopf gegangen, wie ist damals der begnadete Jugendpfarrer Johannes Busch gestorben. Der Fastnachtsnacht ist ihm ein Betrunkener ins Auto hineingerast. Nach einer langen Leidenszeit ist Busch an den Folgen dieses Unfalls gestorben. Du sollst nicht töten, dazu gehört zum Beispiel, und das, wir wollen die Gebote ganz direkt nehmen, ein sehr verantwortungsbewusstes Autofahren. Dass ich ganz bewusst nicht trinke, wenn ich weiß, ich fahre noch Auto. Das ist kein so einfaches Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. So klar sind ganz einfache Grundlinien. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Falschzeugnis reden. Ehre Vater und Mutter. Kostet viel Kraft oft, Ehre Vater und Mutter. Wenn die Eltern wunderlich werden, wenn die Eltern hilfsbedürftig werden. Das vierte Gebot ist eines der schwersten. Ist eines der schwersten. Deshalb ist das vierte auch das einzige, auf dem eine Verheißung dazugegeben wird. Auf dass du lange lebst. Also, Jesus weist den Weg und sagt, da hast du doch das Ewigmaterial. Lebe so nach diesen Geboten. Das ist der Weg. Und nun fasst er es zusammen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit wird angedeutet, der Weg, diese Gebote zu halten, ist, dass ich es nicht unter Zwang tue, sondern aus der Liebe heraus. Ich tue das gern und jetzt erkennen wir uns selber. Jetzt erkennen wir uns selber. Ja, das ist der Weg, ganz gewiss, die Gebote Gottes zu halten, das ist der Weg, dass ich in den Himmel komme. Aber wir gehen trotz der Gebote immer und immer wieder unsere eigenen Wege. Das kommt aus unserem Herzen heraus. 1. Mose 8, Vers 21. Ist nach der Sintflut, nach dem Gericht über die bösen Menschen gesagt. Es ist der Noah und seine Familie noch angesprochen. Aber es hat sich im Tiefsten nichts geändert. Was sagt Gott hier? 1. Mose 8, Vers 21. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Von Jugend auf. Das sitzt in uns drin. Das biblische Wort böse ist das Gegenteil von gut. Wenn gut wachsend, reifend, ewigkeitswirkend heißt, böse heißt nichtend, kaputt machen, zerbrechen, ist die wörtliche Übersetzung. Da liegt also der tiefste Konflikt bei uns Menschen. Das gute Gebot Gottes, das zum Leben hilft, ja zum ewigen Leben uns führt, und unser böses, eigensüchtiges Herz. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo Jesus sagt, ja, da steht das Gebot, du sollst nicht töten. Wer aber? Wo kommt denn dieses Töten her? Es kommt aus dem argen und bösen Herzen. Aus dem bösen Herzen des Menschen kommen arge und böse Gedanken zunächst. Mord, Ehebruch und was jetzt alles kommt. Weil unser Herz nicht gut ist, nicht ewigkeitstauglich ist. Darum können wir die Gebote nicht halten. Man muss das klar und nüchtern für sich immer wieder sehen. Die Bergpredigt, wo Jesus sagt, schon der Gedanke, wer eine Frau anzieht, ihrer zu begehren, der hat die Ehe mit ihr gebrochen. Da kommt aus dir heraus, was in dir lebt, was du eigentlich willst. Und vom bösen Herzen kommt es zum Gedanken und vom Gedanken sehr schnell zum Tun. Sehr schnell zum Tun. Ich frage jetzt einmal, so in dieser Selbstprüfung, die Gebote Gottes sind uns auch gegeben zur Selbstprüfung. Ich frage jetzt gar nicht nach dem Herzen, sondern ich frage nur einmal in diesem schlichten äußeren Rahmen, hast du schon einmal deine Ehe gebrochen? Das kannst du dir selber beantworten. Hast du schon einmal gestohlen? Hast du schon einmal gelogen, Böses über einen anderen Menschen gesagt? Hast du deinen Vater und deine Mutter immer geehrt? Jetzt kommt es nur auf das Äußere an, es kommt noch gar nicht auf die Frage an, wie sieht's in dir aus? Da müssen unendlich viele Menschen antworten, wahrscheinlich du und ich bei manchem dieser Gebote. Doch ich habe ganz einfach gegen den, schon das reine Äußere, ich habe verstoßen, ich habe gesündigt. Wie heißt es im alten Beichtgebet? Mit äußerlichen groben Sünden. Ja, so ist das. Dass wir das ja nicht so schnell zudecken. Es geschieht. Ist geschehen in unserem Leben. Und wenn ich jetzt weiter frage, mich und dich, und wie oft hat es in dir dieser Gedanken gebrodelt, zum Beispiel Ehebruch. Du hast dich verführen lassen durch Ansehen. Wie oft ist in dir der Gedanke entstanden, Mensch, den könnte ich jetzt in der Luft zerreißen. Mensch, wenn es doch den nicht gäbe, wenn ich könnte, wie ich wollte. Da wird uns unser Herz aufgedeckt. Die Bergpredigt, was Jesus hier sagt, da sticht uns den Star, dass wir denken, ich könnte diesen Weg der Gebote gehen und so in den Himmel kommen. Es geht nicht. Und zwar geht's nicht wegen meinem argen und bösen Herzen. Man könnte es noch viel einfacher sagen, und deshalb fasst Jesus das ja hier zusammen, weil in mir nicht die Liebe regiert. Weil mich das nicht prägt ohne Jesus. Luther macht das wunderbar deutlich. in der Erklärung der Gebote, du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten, seinem Leib und Leben, keinen Schaden noch Leid tun. So ist das Gebot. Das ist's. Jetzt macht aber Luther weiter und zeigt, wie tief das geht. Sondern ihm helfen und ihm beistehen in allen Nöten und Gefahren. Die Gebote Gottes sind eigentlich Anleitungen zur gelebten Liebe. Es ist nicht so, dass ich sage, Mensch, am liebsten würde ich dich umbringen, aber leider, leider hat's Gott verboten, sei froh drüber, kommst doch mal davon. So ist das Gebot dem Wortlaut nach gehalten, aber ein Zusammenleben ist so nicht möglich, schon gar kein hilfreiches. Sondern dass ich darf das ruhig empfinden und sagen, Mensch, du machst mir ungeheure Mühe. Aber ich will dich nicht loslassen. Ich will dir helfen, dass gerade das, was gegenüber mir und anderen so gewalttätig herauskommt, so verletzend, ich will dir helfen, dass du dich davon befreien kannst, dass wir in ein gutes Verhältnis zusammenkommen. Seine Frau wirklich zu lieben, das heißt nicht, ich sage, ich schlag sie nicht. Sondern das heißt, ich helfe ihr, so wie sie mir hilft, dass wir unser Leben aneinander wachsen lassen können, dass es sich entfaltet. Es war am Sonntag Predigtext. Und da ist diese Liebe ist gemeint, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir können es ja einen Teil davon noch einmal hören. Wenn es da heißt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Jetzt lese ich die gleichen Verse. Der Heiko ist langmütig und freundlich. Der Heiko eifert nicht. Der Heiko treibt nicht Mutwillen. Er bläht sich nicht auf, er verhält sich nicht ungehörig. Der Heiko sucht nie das Seine. Er lässt sich nie erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Der Heiko erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Jetzt muss ich bei jedem Satz stocken. Und jetzt lese ich die gleichen Verse noch einmal so, wie sie wirklich gemeint sind. Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus verhält sich nicht ungehörig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse nicht zu. Jesus erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Diese Liebe ist gemeint. Wir sehen jetzt auch schon die Richtung. Was muss ich tun? Es geht tatsächlich um mein tiefstes Tun. Folge mir nach. Willst du so, dass dein Leben sich ewig entfaltet, dann schließ dich an mich, an den Ewigen. Nur so kommen wir in den Himmel, dass in unserem Leben die Jesusart sich entfaltet. Deshalb betet ein David, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Die Herzensänderung ist das Entscheidende. Wozu sind die Gebote Gottes gegeben? Wozu ist das Gesetz, wenn ich diesen Weg ja doch nicht gehen kann? Das Gesetz ist gegeben zunächst einmal in einer ganz direkten Form als Gitter, die uns Menschen voreinander schützen. Dazu sind die Gesetze da. Auch die Gebote Gottes. Du sollst nicht töten, das schützt dein Leben vor mir und mein Leben vor dir. Das setzt Gott ein Gitter. Du sollst nicht Ehe brechen, das schützt Gott deine und meine Ehe. Das ist ein Gitter, da kann man nicht drüber. Das ist ja sogar in unseren weltlichen Gesetzen sind diese Gitter aufgerichtet. In unserer westlichen Kultur und ein ganzes Stück weit auch im Islam, in anderen Kulturen, sind diese 10 Gebote Gottes die Grundlage für die tägliche Gesetzgebung. Das weiß jeder, ich darf einen anderen nicht ungestraft töten. Ist doch klar. An manchen Gesetzen ist das jetzt sehr aufgeweicht. Ehebruch ist kein Straftatbestand mehr oder so bei uns. Früher war das. Da mag man jetzt denken, wie man will, was da für Entwicklungen sind. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber die Gesetze sind zunächst Gitter. Die ist so wie, ihr wart sicher mal in der Wilhelma in Stuttgart, da gibt es das große Raubtierhaus. Da sitzen die, jetzt im Winter sind sie ja nicht im Freigehege, in ihren großen Käfigen nebeneinander, der Panda, der Löwe, der Tiger, und was da alles gibt. Aber streng getrennt durch dicke Gitter. Diese Gitter kann man hochziehen, weil die Ställe müssen ja auch mal geputzt werden. Dann müssen aber die Tiere im Außengehege sein. Was würde denn geschehen, wenn alle diese Raubtiere in ihren Zellen sitzen und die Gitter würden hochgehen? Bitte? Da würde ein Kampf jeder gegen jeden entbrennen. Ein Kampf jeder gegen jeden. Ich bin manchmal mit meinen Kindern vor diesen Raubtierkäfigen gestanden. Wir haben gerätselt, wer würde gewinnen. Die Kinder haben gesagt, der Löwe, weil der am imposantesten aussieht. War so ein Riesenviech. Ich würde eher behaupten, der Tiger. Tiger, das ist ein gewaltiges Tier, der hat unheimliche Kraft. Aber man müsste drauf ankommen lassen. Aber ganz gewiss würden die keine friedliche Tierrunde halten, sondern da würde ein Kampf entbrennen. So ist das, wenn wir Menschen nicht mehr die Gebote Gottes halten, dann ist ein Kampf jeder gegen jeden. Und der Stärkste behauptet sich. Bis ihr diese einfachen Grundlinien, deswegen redet die Bibel zum Beispiel, gibt viele direkte, kleinere und größere Gebote, Anweisungen, Hilfen zum Beispiel zum Leben miteinander in der Ehe. Das sind auch in bestimmter Weise Gitter, die uns voreinander schützen, aber die dann ermöglichen, dass wir aufeinander zuleben und aufeinander zugehen. Wenn wir das nicht beachten, dann wird es tatsächlich zum Ehekrieg. Wo einer gegen den anderen kämpft, dann sind das nicht die brutalen Kampfformen, sondern das sind dann Formen, ich schweige den anderen an, ich verletze den anderen mit Worten, ich halte ihm immer wieder vor, was früher war und all diese Dinge. Und ich will mich durchsetzen. Die Gebote, die schützen uns zunächst. Die Gebote, die helfen zum Zweiten, das ist ganz wichtig zur Selbsterkenntnis, dass wir da ehrlich werden. Ja, das ist so. Das ist so. Die Gebote Gottes sind gut. Aber in mir leben oft ganz andere Dinge auf. Ich komme zu der Selbsterkenntnis, was alles in mir wohnt, zu was ich alles fähig bin. Und der wichtigste Sinn der Gebote für den natürlichen Menschen ist, dass er Hilfe schreit, dass er zum Hilferufen kommt. Das, was Paulus in Römer 7 am Schluss schreibt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Dass dieser Hilfeschrei kommt, was ein Petrus gesagt hat, als er Jesus zugehört hat, Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Die Gebote wollen uns dazu bringen, dass wir anfangen, Hilfe zu rufen, so wie der Petrus, Herr, ich versinke, hilf du mir. Unter dem Gesetz, unter den Geboten Gottes, gerade weil das Gesetz und Gebot Gottes gut ist, ewiges wirkt, erkenne ich, dass ich das so nicht halten kann. Der junge Mann gibt eine überraschende Antwort. Er sagt, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Das ist eine gewaltige Leistung. Das ist gewiss etwas, was man sagen kann, Menschenskinder. Der lebt ein Leben. Das merkt man schon, wie aus dem Innersten heraus dieser junge Mann ehrlich ist. Er stellt die entscheidende Frage, anerkennt Jesus, er kann sagen, das habe ich alles gehalten. Das griechische Wort, ganz wörtlich übersetzt, heißt, ich habe mich in dem allem bewacht. Ich habe mich bewacht. Ich habe mich nie gehen lassen. Ich habe mein Herz, das, was in mir ist, hier immer eingezäunt. Jetzt, was fehlt mir noch? Wie anstrengend ist solch ein Leben, was dieser junge Mann geführt hat. Sich jeden Augenblick bewachen. Eigentlich müsste man dann jedes Wort dreimal im Mund umdrehen, dass ich ja auch nichts Falsches sage. Hat er sicher gemacht. Er hat sich ständig bewacht. Wie anstrengend, wie freudlos auch. Und wie angefochten ist solch ein Leben, wenn ich's versuche. Ich sage jetzt einmal ganz ungeschützt, dieser junge Mann, der liegt uns gar nicht so fern, das könnte guten Pietist von heute sein. Könnte ein Pietist von heute sein. Das kommt auch bei manchen Pietisten dazu. Ich meine jetzt in dieser Richtung, dass wir doch den Glauben oft so leben, dass wir meinen, wir müssen uns ständig bewachen. Dass wir es an vielem Äußeren festmachen. Da sitzt eine junge Frau vor mir im Traugespräch. Wir hatten ein sehr offenes Gespräch und sie erzählt dann, sie kommt aus einer freikirchlichen Gemeinde. Und sagt dann aber ganz spontan, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Da ist kein Zweifel, aber ich kann mit dem nichts mehr anfangen. Ich sage dann, ja, warum, was? Wissen Sie, wie wir das gelebt haben, da kam es auf die Haarlänge an. Da kam es drauf an, ob ich eine Hose oder einen Rock getragen habe. Das sind ja so die Dinge. Da kam es drauf an, ob ich mal meine Lippen geschminkt habe. Und an dem allem haben mir die Leute dann gesagt, du bist keine richtige Christin. Das ist aber so. Der Pietismus neigt an dieser Stelle, grad weil er das Leben in der Jesus-Nachfolge ihm zuliebe ganz ernst nimmt, weil die Ethik unter uns sehr wichtig ist, neigt sehr schnell dazu, dann alles an dem festzumachen. Die sagen, das kann ja kein rechter Christ sein. Im Norddeutschen sagt man, die Schwaben, nee, also das sind keine so rechten Christen, die haben ständig ihren Most. Die trinken ja Alkohol. Das ist ganz Schlimmes. Und sie selber haben, wenn man in ein Stundenhaus da droben im Siegerland kommt, dann hängen da die, ich habe zuerst gedacht, das sei für den Mantel zum Aufhängen, nein, ist für die Pfeife, die wird da reingesteckt. Und wir Schwaben sagen, ja, die da droben, die rauchen wie die Schlote, also irgendwie ist doch da was faul. Merkt ihr, das hängt so oft am Äußeren. So oft am Äußeren. Natürlich ist das äußere Ausdruck auch vom Inneren. Aber das darf man nicht zu einem Maßstab machen. Dieser junge Mann, der sich ständig bewacht und ängstlich und eifrigst bemüht ist, ja, nichts Falsches zu tun. Und darüber vergisst er das Leben. Leben heißt doch Freude, Entfaltung, Glück. Und darum kommt er doch zu Jesus und sagt, was fehlt mir noch? Wörtlich steht hier gar keine Frage in dem Sinn, sondern er stellt fest, ich habe aber einen Mangel. Er spürt das, dass das nicht sein kann. Warum bin ich nicht zufrieden? Warum ist in mir solch eine nagende Unruhe? Jesus deckt ihm das jetzt auf. Jetzt kommt es um diese Frage. Du hast einen Mangel, weil du dich an Vergehendes gebunden hast. Verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Der junge Mann konnte gut fromm sein, denn Lebenssorgen in dem Sinn hat er nicht gehabt. Er hat sich gesichert gefühlt. Du bist gebunden an die Güter dieser Welt und willst Ewiges. Das geht nicht. Du willst Ewiges und bist angefüllt von Zeitlichem und Vergänglichem. Wer viele Güter hat, muss sich auch viel drum kümmern. So klar. Verkaufe, was du hast. Löse dich von dem, an was du dich gebunden hast. Und jetzt kommt für uns die Frage, was bindet mich? Was ist mir, ich frage es einmal so, was ist mir unüberbietbar wichtig? Auf was wollte ich nicht verzichten? Das können nun tatsächlich Güter dieser Welt sein. Das können andere Menschen sein. Das kann ich selber und meine Ehre sein. Oder gilt das, was wir in dem Liedvers singen? Nichts soll mir werden Liebres auf Erden als du, der liebste Jesu mein. Was ist mir unüberbietbar wichtig? Mir ist diese Frage einmal wie ein Messer durchs Herz gefahren. Ich habe schon mal erzählt, als wir da in der Hohen Salzburg standen, da war ja die Geschichte der Vertreibung der Salzburger Bauern, der Evangelischen, und der Erzherzog, der Erzfürst von Salzburg, hat erlaubt, dass sie so viel mitnehmen konnten, wie ein Ochse auf einem Wagen ziehen kann. Und alle Kinder unter 14 mussten sie zurücklassen. Und unsere Jungs waren damals, der Älteste war, glaube ich, 10, der andere 8, der andere 6. Und ich habe ihnen das so erzählt, gar nicht so, nur erzählt, wie das damals war. Das waren ja reiche Bauern. Und als ich das erzählt habe, dann fragt mich plötzlich der Michael der Älteste: Papa, hättest du uns alle drei zurückgelassen? Die haben das gemacht teilweise, um ihres Bekenntnisses zu Jesus willen. Ich habe damals nicht geantwortet so und ich habe nur gesagt: Michael, ich weiß nicht. Ich bin nur froh gerade, dass ich vor diese Entscheidung nicht gestellt bin bis jetzt. Und ich wüsste jetzt im Augenblick nicht, wie ich mich entscheiden würde. Ich würde den Mund viel zu voll nehmen, wenn ich sagen würde, ich würde meine Familie fahren lassen, wenn es um das geht. Wer bin ich denn? Ich kann nur bitten und sagen: Herr, wenn diese Stunde kommen müsste, dann bleib du bei mir. Und er sagt ja, ihr sollt euch nicht sorgen, sondern der Heilige Geist wird durch euch reden, wird euch leiten in solchen Situationen. Aber trotzdem ist das, wenn dies die wichtigste Frage ist, wie komme ich in den Himmel, ist das größte Hindernis: wo bin ich so an Zeitliches, Vergängliches gebunden, dass es den Weg in den Himmel versperrt? Die Frage stellt Jesus hier. Jetzt machen wir eine Pause. Der junge Mann hat die Ewigkeitsfrage gestellt. Und jetzt ist Jesus mit ihm an dem Punkt, wo er ihm sagen kann: Du willst Ewiges und bist gebunden und voll von Zeitlichem. Das ist ein Problem. Bei ihm waren es die vielen Güter, die er hatte. Bei dir und mir ist immer wieder die Frage: An was bin ich so gebunden, dass es mich abhält auf diesem Weg hinter Jesus her? Jesus sagt zu ihm: Verkaufe und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das griechische Wort für verkaufen heißt eigentlich auch wechseln. Wechsle. Das ist das Großartige, was durch Jesus möglich ist. Ich kann irdische, vergängliche Dinge wechseln in Ewiges. Das vergesse ich nie mehr. Damals im Breitenholz, im Briefkasten lag ein Umschlag. Da waren 10 1.000-Mark-Scheine drin. Kein Absender und nichts, nur mein Name drauf und dann ein kleiner Zettel dabei: Bitte wechseln Sie dieses Geld in Segen. Kein einfacher Vorgang. Das ist kein einfacher Vorgang, irdische Güter, Vergängliches in Ewiges zu wechseln. Wechseln Sie das in Segen. Das ist da möglich, wo ich die Jesusart an mir habe, mit ihm lebe, mich von ihm bestimmen lasse, dann wird das irdisch Vergängliche gewechselt in aufbauend Ewiges. Das fängt tatsächlich beim Geld an. Und Jesus setzt ja sofort hinzu: Und folge mir nach. Du wirst nicht dann nichts mehr haben, sondern folge mir nach. Ich sorg für dich. Ich sorg für dich. Das heißt, er stellt ihm eigentlich die Vertrauensfrage. An was bindest du dein Leben im tiefsten? Wir merken, wie eine ganz große Faszination vom Geld, vom Irdischen ausgeht. Wir merken das in diesen Wochen, Monaten in besonderer Weise, wo in unserem Land das ein Stück bedroht ist. Das sind ja die Schlagworte, die bringen die Menschen sofort in Bewegung. Rente fällt. Die Altersvorsorge ist nicht mehr gesichert. Gesundheitsvorsorge wird immer schwieriger. Da kann viel passieren in einem Volk, aber wenn 10 Euro Praxisgebühr im Vierteljahr fällig werden, dann gehen die meisten Menschen auf die Barrikaden. Weil da wird Das sogenannte Sicherungssystem ist jetzt bedroht. Ich denke, dass das unser Problem tatsächlich ist, dass wir unwahrscheinlich die Güter dieser Welt im Blick haben. Und es fällt einem schwer, dann zu sagen, ja, ich bin jetzt über 60, aber die Frage, wie wird das denn alles werden, die bewegt mich nicht so. Die bewegt mich schon manchmal. Aber ich möchte nicht so vorsorgen, dass alles abgesichert ist. Was machen Sie da alles für Angebote? Und in den Zeitungen, da steht es ja ständig, man muss, die Altersvorsorge wird immer wichtiger und so. Ich sage, weiß ich es denn, ob ich 65 werde? Weiß ich es denn? Und wenn ich es werde, dann vertraue ich meinem Herrn, er führt weiter. Ich habe, was vernünftigerweise ist, getan, aber ich kann mich doch nicht schalom machen bei dem allem. Auch viele Menschen geben unwahrscheinlich viel Energie, Kraft, Zeit in diese Frage hinein. Unwahrscheinlich viel Kraft in die Frage der Altersvorsorge und die Ewigkeitssorge, die fällt unter den Tisch. Wenn uns das in gleicher Weise umtreiben würde wie diesen jungen Mann, was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Dann würden die anderen Fragen wieder in eine Zweitrangigkeit zurückgehen. Die Vertrauensfrage stellt Jesus auf. Was vertraust du im Tiefsten? Ist ja ein erschreckender Satz. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr durchkommt, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Der Reichtum, und das meint jetzt wörtlich, heißt es eigentlich, das Gefülltsein mit anderem. Das ist die wörtliche Bedeutung. Das Gefülltsein mit anderem verhindert, dass ich in den Himmel komme. Das ist schon im Äußeren so. Wir sind reiche Leute, unwahrscheinlich reiche Leute. Natürlich sagt jetzt jeder, kannst du mein Bankkonto sehen, letzten Monat überzogen, ich bin nicht reich. Um das geht es jetzt nicht, sondern um den Standard, in dem wir leben. Dass wir uns das immer wieder deutlich machen, so wie ich jetzt vor euch stehe, angefangen von der Brille, das Ding kostet allein, glaube ich, 300-400 Euro und noch mehr. Diese Lesebrille, mit allem dann das Hemd und mit allem, was ich bin, mit der Uhr, ich schätze mich mal, Schuhe, also ich schätze den Neupreis, dann wäre ich 1000 Euro wert, schätze ich mal. 1000 Euro, das sind in indischen Rupien gerechnet. 1 Euro ist rund 60 Rupien. Das sind 60.000 Rupien. Ein indischer Kuli verdient am Tag im Durchschnitt 30 Rupien. Jetzt könnt ihr selber ausrechnen, wie viele Tage er arbeiten muss, um nur diesen Standard, den ich gerade an mir trage, zu haben. Das ist der Vergleich. Das ist der Vergleich. Der Betrug des Reichtums heißt, ich hätte Sicherheit. Jesus sagt das ja in einem unüberbietbaren, schlichten Gleichnis von diesem reichen Kornbauer. Du na! Jetzt denkst du, du hast ausgesorgt für viele Jahre. Die Ewigkeitsfrage ist auf der Strecke geblieben. Du hast dich mit allem angefüllt. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und was wird sein, dass du bereitet hast? Was hast du da gemacht? Es gibt einen Nutzen des Reichtums. Gerade dieses Wechseln, darauf macht Jesus hier aufmerksam. Verkaufe alles, was du hast, tu Gutes mit dem. Paulus, Epheser 4, Vers 28. arbeiten mit euren Händen, dass ihr etwas habet. Gute Maxime. Und dann fährt er fort, zu geben dem Bedürftigen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, sagt Jesus. Da, wo du die äußeren, irdischen, vergänglichen Güter einsetzt, dass anderen Menschen deine innerste Bewegung, nämlich deine Liebe zu ihnen, deutlich wird. Und sie von dem angereizt selber nach dieser Liebe fragen. Da wird Geld in Segen gewechselt. Wir haben bei zur Indienmission im Jahr einen Etat von circa 700.000 Euro, 1,4 Millionen Mark. Wenn man das sieht, wie das gewechselt wird. Wir unterstützen zum Beispiel rund 550 Witwen. Frauen, die keine Lebensmöglichkeit haben, die buchstäblich verhungern müssten, die kriegen von uns jeden Monat eine kleine Summe, 120 Rupien, sind 3 Euro, na 2 Euro und dann noch ein Sari einmal im Jahr und mit dem können sie leben. Das ist zum Zeugnis für viele, viele andere Menschen. Dass irdisches Gut gewechselt wird in Hilfe für andere. Und ich sage es noch einmal, das ist kein einfacher Vorgang. Das ist kein einfacher Vorgang, weil auf jeder Station dieses Wechseln ist Geld immer noch eine Verführungsmacht. Immer noch eine Verführungsmacht. Und auch das geschieht manchmal, das muss man so ehrlich sagen, auch und gerade in missionarischer sozialer Arbeit, auch in unserem Werk, dass wir manches Mal dann sagen müssen, nein, so geht's nicht. So kann man das nicht machen. Wir mussten einmal vor einigen Jahren einen unserer Verantwortlichen ein ganzes Jahr lang von seinem Amt entbinden und sagen, so kann man nicht mit Geld umgehen. Unter der Hand ein großes Grundstück gekauft hat, wir dulden das nicht, wir setzen dich ab, du hast Zeit jetzt, dich zu bewähren und dann kam er erst wieder hinein in Verantwortung. Geld ist etwas ganz, ganz Verführerisches. Bei diesem Vorgang des Wechselns muss man immer mitbeten. Herr, bewahre die Brüder und Schwestern, dass sie verführt werden. Bewahre auch uns davor. Aber es gibt dieses Wechseln, das mit irdischem Gut, mit irdischem Geld, dass das Segen wird für andere Menschen draus. Nur ein Beispiel, wir sind unterwegs, ich sehe da in einer unserer Tagesschule ein junges Mädchen, ein Kind noch, so 10 schätze ich, die hatte den ganzen, wie sagt man da, wenn das alles offen ist, so eine Art Wolfsrachen. Und die anderen haben halt gemerkt, wie die sich fernhalten. Und ich sagte dann zu unserem Bischof Singh, die tut mir so leid, die Kleine. Könnte man da nicht helfen? Er schaut sie an und sagt, doch, da kann man schon helfen. Da kann man operieren in Weissag, aber das kostet mindestens 100 Euro. Für Indra eine unerschwingliche Summe. Und eine junge Familie aus Dettingen hatte mir damals, es war noch D-Mark, 200 D-Mark mitgegeben und ich habe die spontan aus der Tasche genommen, habe es hingegeben und gesagt, ich kann jetzt nicht anders, nimm diese 200 Mark und lass das Mädchen operieren. Letztes Jahr habe ich sie wieder gesehen als junge Frau. Da sieht man nichts mehr, fast nichts mehr, nur noch diese Narbe. Und sie ist nun inzwischen verheiratet, lebt ein glückliches Leben, ist Christin geworden, hat sich taufen lassen und ist unendlich dankbar, wie ihr Leben durch diese 200 Mark verändert worden ist. Das ist so ein kleines Beispiel, wie man wechseln kann. Geld in Segen wechseln, Liebe daraus machen. Und jetzt kommt das Dritte, die Vertrauensfrage. Bist du bereit? Bist du bereit, das, was du hast an Gütern, zu wechseln, dass andere damit Hilfe erfahren? Paulus ist übrigens sehr nüchtern da im 2. Korintherbrief, wo er einlädt, die Sammlung für die Jerusalemer Gemeinde in ihrer Armut. Dann sagt er, jeder soll richtig geben, reichlich, aber nicht so, dass du dann selber in Schulden kommst. So nicht. Er ist ganz vernünftig in dem. Und wir könnten noch viel geben, bevor wir selber am Hungertuch nagen, gell? Die Grundfrage ist hier die Vertrauensfrage. Vertraust du Jesus? Oder so wie es diese Frau kürzlich gesagt hat, ich habe eine ganz überwältigende Erfahrung gemacht, seit ich anfange, mehr zu spenden, kriege ich immer mehr. Das heißt, schon im Alten Testament, gib den Zehnten und dann prüfe mich, ob ich nicht Segen herabschütte die Fülle. Das ist eine Vertrauensfrage. Der Petrus stellt jetzt die Lohnfrage. Wie ist das mit dem Himmel? Klar ist erstens, ich kann nichts tun für mein ewiges Heil. Das kann ich nicht. Klar ist, ich kann aber geschenkterweise die Gabe des Heils in Jesus annehmen. Das kann ich. Das ist das Einzige, was ich tun soll. Komm und folge mir nach. Vertraue mir, glaube mir. Damit ist die Ewigkeitsfrage gelöst. Und klar ist auch das Dritte, wenn diese Frage gelöst ist, wenn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Geretteter, dann wird in meinem Leben neues Tun entstehen. Und zwar jetzt nicht mehr aus Zwang, um mir den Himmel zu verdienen, sondern aus überströmender Freude, dass mein Leben für Zeit und Ewigkeit gesichert ist. Noch einmal in diesem Bild, da kann ich es für mich am besten behalten. Wir sind immer wieder in der Gefährdung, so zu leben. Es gibt ein Konto im Himmel, auf meinen Namen. Und auf dieses Konto muss ich einzahlen. Viele gute Taten und was ich für Jesus tue und was ich für die Gemeinde tut, das zahle ich alles auf dieses Konto ein, in der Hoffnung, es ist mal so viel drauf, dass mir so ein Einzimmer-Appartement im ewigen Jerusalem reicht. Das ist so der geheime Gedanke. Ich bleibe in diesem Bild. Jawohl, es gibt ein Konto im Himmel, auf meinen Namen. Und auf diesem Konto ist Jesu ganze Liebe für mich einbezahlt. Und meine Aufgabe ist, diese Liebe auszuzahlen an andere Menschen. Nicht einzahlen, auszahlen. Weil Gottes Geist in meinem Leben diese Liebe wirkt, die den anderen sucht, die den anderen will, weil die Jesusart in meinem Leben so heißt, ich suche das Wohl, das Heil, das Glück, die Hilfe des anderen. Petrus fragt nun, und was wird uns dafür? Sie haben ja alles verlassen. Sie haben gesehen, übrigens, dieser reiche Jüngling, der macht mir immer noch Eindruck. Konsequent ist er. Konsequent ist er. Er ging davon, er ging weg, weil er viele Güter hatte. Er hat für sich zunächst eine Entscheidung getroffen. Das war ein grundehrlicher Mensch. Wir wissen nicht, wie es mit seinem Leben weiterging. Aber das war grundehrlich. Petrus fragt, was wird uns dafür? Wir sind dir nachgefolgt und die haben alles verlassen. Jesus weist diese Frage nicht ab. Der weist sie nicht ab. Was ist der Lohn der Jünger? Und jetzt geht's genau um diese die hier bei ihm sind. Es ist ein Gnadenlohn, nicht Verdienstlohn. Schon einmal hat Jesus ihnen das versucht, deutlich zu machen, uns in dem Gleichnis von den Weingärtnern, die da zur Arbeit gerufen werden. Der erste früh am Morgen und schafft den ganzen Tag und dann kriegt er den Lohn. Und der letzte eine Stunde vor Sonnenuntergang und der kriegt denselben Lohn. Da macht Jesus deutlich, legt euer Verdienstdenken weg. Beim Himmelreich geht's nicht um Verdienen, sondern da geht's immer um Schenken. Es ist Gnadenlohn, nicht Verdienstlohn. Unser Tun, das soll nicht unter dem Überschrift stehen, was ich mir verdiene, sondern ich will Jesus Freude machen. Ich will tun, wie er tut. Es treibt mich dazu. Auch dieses Beispiel noch einmal, da kann man es behalten. Ich komme heim, mache die Tür zum Kinderzimmer auf. Das sieht aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und ich sage dann, wenn nicht in einer halben Stunde. Mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Und dann spritzen die drei. Und in einer halben Stunde ist nach ihren Maßstäben einigermaßen aufgeräumt. Wie dreimal, ich komme heim, mach die Tür auf, schau mir das an und mach resigniert zu. Der Kleine sieht das, der kommt nach einer Weile. Nimmt mich, sitzt am Schreibtisch, zieht mich hoch und sagt, Papa, komm mal mit. Dann führt er mich ins Kinderzimmer und er hat aufgeräumt. Der hat gesehen, wie mich das gestört hat und er wollte mir eine Freude machen. Das ist christliches Leben. Das ist christliches Leben. Es treibt mich, weil ich Jesus liebe, möchte ich ihm eine Freude machen. Und er sagt doch, lebt so wie ich. Dass der Thomas dann gesagt hat, kriege ich 5 Mark. Das ist die alte, natürliche Art. Das kriegt man nicht raus. Ich möchte, es treibt mich dazu. Ich muss mir überhaupt nicht überlegen, helfe ich jetzt dem oder helfe ich ihm nicht, sondern es treibt mich dazu. Ich kann gar nichts anderes, ist mir selbstverständlich, weil der Geist Gottes mein Leben so verändert hat, dass mir es nicht wichtig ist, dass ich meinen Vorteil suche, sondern dass mir es ganz arg wichtig ist, dass dem anderen Lebensmöglichkeit, Ewigkeitsmöglichkeit geboten ist. Und da sagt Jesus, wo du in dieser Nachfolge drinstehst, da bist du zum Höchsten berufen. Da kriegst du unüberbietbare Würde. Ihr werdet sitzen bei der Wiedergeburt auf dem Thron und richten die 12 Stämme Israels. Und was hier für die Apostel gilt, das gilt uns mit für jeden Nachfolger. Apostel 3, 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir zu sitzen auf dem Thron. Mitherrscher sein, zur höchsten Ehre erhoben, und zwar aus einem einfachen Grund, wir sind Art von Art. Der Geist Gottes hat uns verwandelt und verwandelt uns immer mehr in die Jesusart. Und Jesus herrscht. Und Jesus sagt, das gilt schon jetzt in dieser Zeit. Wer Häuser, Brüder, Vater, Schwestern, Kinder verlässt, der wird es 100-fach empfangen. Hier schon. Wir wissen das in unserer Gesellschaft nicht zu schätzen, aber zum Beispiel in den bedrängten Gemeinden, da lebt man als Familie zusammen. Das habe ich schon damals in der Sowjetunion erlebt. Da galt tatsächlich das Wort, mein Haus ist dein Haus. Da hat man sich ganz schnell daheim gefühlt. So ist das in Indien heute. Ich lebe heute in einer Familie mit vielen 100 Mitgliedern. Mit vielen 100 Mitgliedern. Die sind mir vertraut. Wenn ich abreise in Indien, da tut mir das Herz weh, wie wenn ich in Deutschland von meiner Familie mich verabschiede. So eng wird das. So lebt man miteinander 100-fach. Wir leben in der Familie Gottes zusammen. Damals, das erinnere ich mich noch, dort unten in Duschanbe, wir suchten eine christliche Familie, wir hatten die Adresse, und wir mussten immer weiter raus aus der Stadt, dann kam die Müllhalde, und ich habe gesagt, das ist unmöglich, da wohnt doch niemand mehr, jetzt geht's in Pampa. Ja doch, da draußen war die Siedlung. Das waren alles Christen. Der Staat hat ihnen damals verwehrt, zum Beispiel eine ordentliche Wohnung zu bekommen. Sie hatten keine Lebensmittelkarten, die es damals noch gab. Sie hatten kein Anrecht auf medizinische Versorgung. Sie haben dort gelebt, in einer großen Gemeinschaft untereinander, wo jeder den anderen getragen hat. Die Gemeinde Jesu, gerade wenn sie dann wirklich gefordert ist, da wird das familiär, da wird das verbindlich. Da heißt nicht mehr mein und dein, sondern da heißt so wie in der Urgemeinde, sie hatten alles gemeinsam. Und sie teilten aus, je nachdem einer in Not war. Das ist kein kommunistisches Programm, sondern das ist die Wirklichkeit der Jesusgemeinde, wo sie in einer immer drückender werdenden Umwelt zu leben hat. Da ist das so. Da geschieht es ganz spontan. Da sind wir noch sehr, sehr unverbindlich hier, wo jeder in seinem sitzt und zurückgezogen ist, wo sich diese Gemeinschaft noch so wenig entfaltet. Aber dort, wo Gemeinde wirklich nach ihrer Grundfrage gefragt wird, bleibst du bei Jesus, auch und gerade wenn es Nachteil bringt, da geschieht es, dass es eine große Familie wird und wir hunderte von Geschwistern haben. Und zwar wirklich leibhaftig, so dass das eine ganz große Freude und Liebe ist. Ich persönlich möchte es einfach an dieser Stelle so bezeugen, ich habe durch das, wie ich mit den Gemeinden gerade in der Verfolgung Kontakt bekommen habe, wie ich mit ihnen lebe, ich habe unendlich viel Bereicherung erfahren. Unendlich viel Bereicherung. Das ist nicht irgendwelche Theorie, die Jesus hier sagt, sondern das ist die Praxis. Die Praxis verbindlichen Lebens der Jesusgemeinde. Häuser, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, hundertfach. Und das ewige Leben erben. Das ist Gabe, die Grundgabe überhaupt. Mitherrschen, jetzt schon in dieser Welt, in getragener, geborgener Gemeinschaft und das in alle Ewigkeit. Dass wir das mithören. Ich denke, da geht es um die entscheidendste Erkenntnis immer wieder. Wie komme ich in den Himmel? Ich kann nichts dafür tun. Ich kann nichts dafür tun. Im Gegenteil, alles, was ich tue, verweht, vergeht. Aber ich kann eines, ich kann zu Jesus Christus ja sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und das wird dann bald praktisch, ich vertraue dir und binde mich nicht mehr an Äußeres in dem Maße. Ich gebe her. Ich vertraue dir, ich gebe auf das, was mir bis jetzt so arg wichtig war. Ich vertraue dir und gehe den Weg mit, den du in meinem Leben mir zeigst. Und dann werde ich die Erfahrung machen. Die Erfahrung, das wird jetzt schon in ein gefülltes Leben sich verwandeln, in ein Leben, das sich wirklich lohnt, das unwahrscheinlich spannend ist, weil es hinter Jesus hergeht. Jesus, wir danken dir. Du redest so deutlich. Du hast den jungen Mann an der entscheidenden Stelle angesprochen und hast ihm gezeigt, wie angefüllt er von Vergänglichem ist und will Ewiges. Du bietest das Ewige an, jetzt schon wachsend in dieser Zeit. Wir bekennen dir, dass wir so oft diesem jungen Mann gleichen, mit vielem angefüllt. Aber wir sagen dir das auch. Herr Jesus, wir wollen hinter dir hergehen. Wir lieben dich. Du bist uns so wichtig. Nimm unseren Willen und hab Geduld mit uns und verändere uns und mach uns einander und für viele andere Menschen, denen wir begegnen, mach uns zum Segen. Das willst du mit unserem Leben tun. Amen.